Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du alles aufgegeben hast. Einfach aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du jeden Tag bei uns bist. Und danke, dass du auch hier in diesem Gottesdienst da bist und jeden von uns berühren möchtest. Amen. Vielen, vielen Dank und einen ganz großen Applaus für die Soul Teams. Ihr habt uns wirklich berührt und inspiriert und uns das gesagt, was für unser Leben wichtig ist, warum viele von uns gerne hier hinkommen, um sich daran zu erinnern, was unser Leben trägt. Und weil wir wissen, dass Jesus selbst hier bei uns ist, er hat es versprochen, in unserer Mitte zu sein, wenn wir uns als Gemeinde treffen. Und das erleben viele schon im Lobpreis, in der Zeit, auch im Gebet, die es am Rand gibt. Und auch das setzt sich ja nachher nochmal fort. Und dann haben wir immer die Chance, uns auch von Gottes Wort herausfordern zu lassen. Und wir steigen heute ein in eine kleine Predigtreihe: Gott, die Welt und das liebe Geld. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt bei der Arbeit oder in der Schule. Da werden ja auch manchmal so Themen verteilt für Referate oder so. Und manchmal fragst du dich, warum kriegen alle anderen die schönen Themen und ich sitze hier mit irgendwas China oder irgendwas Mathematik Doppelplus. Und ich gebe zu, Gott, die Welt und das liebe Geld. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich mich über das Thema wirklich freuen soll. Michael ist ja auch ein ganz kluger Mann. Er hat mir nämlich gesagt, wir eröffnen an dem Sonntag eine Predigtreihe über das Thema Großzügigkeit. Und da habe ich natürlich gerne zugesagt. Und dann habe ich die Folie gesehen und gedacht, ach so, gut. Alles klar. Thema Geld. Aber es ist ja richtig, es wird in Kirchen allgemein zu wenig über zwei Themen gesprochen. Das ist Geld und das ist Sex. Und insofern, Michael, bin ich jetzt mit der Auswahl doch ganz gut einverstanden. Das andere kommt dann später mit anderen Predigern. Oder wenn du mir dann demnächst sagst, wir eröffnen eine Predigtreihe über Liebe, dann gucke ich nochmal vorher ganz genau in das Manuskript rein. Also, Geld ist schon schwierig und herausfordernd genug, aber auch ein ganz wichtiges Thema. Mein spezifisches Thema heißt die Propaganda des Mehr und Jesu radikale Gegenperspektive. Wir gucken also heute einmal auf dieses Thema ganz besonders mit dem Blick auf die Frage, wie Jesus selbst dieses Thema Geld und Besitz gelebt hat. Und davon geht natürlich für uns als Christen auch alles aus. Ja, also wir wissen es ja alle, Geld macht nicht glücklich. Da sind wir uns einig, das schreiben wir uns in die Poesiealben. Und gleichzeitig ist die Frage, ob das wirklich so stimmt, ob Geld nicht vielleicht manchmal doch ein bisschen glücklich macht. Ich habe ja immer so ein bisschen im Internet gesurft, das kennt ihr ja alles, das hat ein berühmter Mann gesagt, Geld allein macht nicht glücklich, es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass der deutsche Aktienindex in diesem ersten Halbjahr um 20% gestiegen ist. Also dafür wird trotz aller Krisen und Schwierigkeiten auf dieser Geldwelt noch gesorgt, dass Geld zu Geld kommt. Das ist schon bemerkenswert. Ich habe hier noch mehr für euch. Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht, allerdings meint man damit das Geld der anderen. Und noch was Letztes, ich meine, ihr kennt das ja alles, das fand ich auch sehr schön. An alle, die sagen, dass Geld nicht glücklich macht, hier ist meine IBAN, überweist mir gerne das Geld, das euch nicht glücklich macht. PayPal geht natürlich auch. Und das ist wirklich ein schöner Spruch, weil er eben auch diese ganz leichte Heuchelei, die in diesem Thema Geld macht nicht glücklich, zum Ausdruck bringt, wenn man das so sagt. Ja, du sagst, Geld macht nicht glücklich, aber dein Kontostand spricht vielleicht eine andere Sprache über deine Haltung zu diesem Thema. Jesus hat das auch einmal in einer Situation fast genau so zum Ausdruck gebracht. Er stand im Tempel, auf dem Tempelhof, gegenüber standen seine Gegner, die ihn in eine Falle locken wollten, indem sie ihn den römischen Autoritäten als Aufrührer hinstellen wollten. Damals war das Land ja besetzt von den Römern, die das ganze Land aussaugten und auspressten bis zum Letzten und auch ihr finanzielles System diesem Land aufdrücken wollten mit Münzen, auf denen das Bild des Kaisers war, der sich ja selbst als Gott betrachtete. Und dann sagen die Gegner Jesu zu ihm: Ist es dir erlaubt, ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben? Und das war schwierig, weil wenn Jesus jetzt Ja gesagt hätte, dann wäre er kein frommer, aufrechter Kämpfer für den Glauben mehr gewesen. Und wenn er Nein gesagt hätte, dann wäre die Tempelpolizei gekommen und hätte ihn als Aufrührer verhaftet. Und dann sagt Jesus zu diesen Leuten: Zeigt mir doch mal einen Denar. Denn Jesus hatte sowas nicht. Jesus besaß kein Geld. Er gehörte nicht zu denen, die sagen, Geld macht nicht glücklich und das Geld liegt auf der Bank. Er hatte wirklich kein Geld und auch natürlich aus religiösen Gründen nicht, weil da eben auch mit diesem Geldstück der Kaiser gleichzeitig als Gott verehrt wurde. Und die, die ihn fragen, müssen ihm diesen Denar übergeben. Und das bedeutet, sie hatten dieses Geldstück in der Tasche. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen: Ihr Heuchler, ihr stellt diese Frage, aber ihr seid diejenigen, die das Geld in der Tasche habt. Und deswegen kommt dann diese berühmte, oft missverstandene Antwort von Jesus: Gebt dem Kaiser zurück, was des Kaisers ist. Also trennt euch davon. Und dann werdet ihr tatsächlich in der Lage sein, auch Gott zu geben, was Gottes ist. Ja, also Geld macht letztlich doch nicht glücklich, und auch das kennt ihr natürlich, was man sich für Geld kaufen kann. Für Geld kannst du ein Haus kaufen, aber kein Zuhause, ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf, eine Uhr kaufen, aber keine Zeit, Medizin kaufen, aber keine Gesundheit, Beziehungen kaufen, aber keine Freundschaft. Oder auch mit Geld öffnet sich dir jede Tür, nur nicht die Tür zum Herzen. Jesus hat das auch auf andere Weise zum Ausdruck gebracht im Lukas-Evangelium, in Lukas 12. Und aus diesem Kapitel werden wir heute ein paar Verse hören. Da sagt Jesus: Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Das ist der gleiche Gedanke. Oder in dieser Beispielgeschichte, die Jesus da erzählt von diesem reichen Mann, der sich alle Schätze angehäuft hatte und dachte, für ihn ist alles in Ordnung. Und was er vergessen hatte, war, sich um seine eigene Seele zu kümmern. Und dann sagt Jesus am Schluss: So ist jeder, der sich Schätze sammelt auf der Erde und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Der vergessen hat, dass der innere Reichtum nochmal eine andere Qualität hat als das, was sich mit Geld und materiellem Besitz machen lässt. Ich finde, es ist gut, einfach darüber nachzudenken, was man selbst für ein Verhältnis zu diesen Themen hat. Und bei einer so großen Gruppe, die hier sitzt und andere sind ja zugeschaltet, wird es da sicherlich ein riesiges Spektrum geben. Vielleicht ist es mal gut, sich zu überlegen, was sind so die drei nächsten Dinge, die ich mir kaufen will, von denen ich träume, und so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, was hat Konsum eigentlich für eine Rolle in meinem Leben? Mit wem kann ich über meine Geldsorgen sprechen? Es ist auch undenkbar, dass man zu einer größeren Gruppe von Menschen spricht und es sind nicht Leute dabei, für die das Thema Geld gerade wirklich ein ganz, ganz schwieriges ist. Und Geldsorgen können was ganz Furchtbares sein. Man kann da in schreckliche Situationen reingeraten. Und wenn du in so einer Lage bist, dann hab einfach den Mut, komm nachher nochmal beim Lobpreis zum Gebet nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Beten ist in so einer Situation ein guter erster Schritt, aber es gibt dann auch Leute, an die wir dich verweisen können, die dir vielleicht helfen können, diese Situation Schritt für Schritt zu bearbeiten, weil die Befreiung, die Jesus schenkt, eine Befreiung ist, die das ganze Leben betrifft und auch dieses Thema Geld betrifft. Und für manche ist es auch andersherum. Sie haben eher ein schlechtes Gewissen, wenn sie Geld ausgeben. Es fällt ihnen schwer, sich was zu gönnen, weil sie nie wissen, ob sie das wirklich dürfen. Das kann religiöse Gründe haben, aber noch viel häufiger hat es psychische Gründe, die so in dem liegen, wie du vielleicht geprägt worden bist in deiner Familie und in deiner Kindheit. Und ich denke, wir werden heute entdecken, dass bei allem, was Jesus gegen Geld und über Geld gesagt hat, er kein genussfeindlicher Mensch war, sondern im Gegenteil jemand, der uns gezeigt hat, wie Genießen und wie Großzügigkeit wirklich geht. Also nimm diese Fragen mit und hab sie im Hinterkopf während dieser Predigt und nutz auch die Zeit dieser Predigtreihe, um dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich zeige noch ganz kurz, was kommt. Wir schauen heute ganz besonders auf Jesus. Wir schauen in der nächsten Predigt darauf, wie die ersten Christen mit diesem Thema umgegangen sind, was es für die Kirche ausmacht. Und in der letzten Predigt schauen wir dann nochmal ganz speziell auf dieses spannende Thema, der Zehnte, die Kirchensteuer und wie läuft das eigentlich nach dem Neuen Testament mit dem Geld, das man auch für die Gemeinde gibt. Ich habe so vier Schritte, mit denen ich durch diese Zeit mit euch durchgehen möchte, vier Themen, die mir da wichtig geworden sind. Und das erste habe ich mal überschrieben auf der Seite der Armen. Ich lese euch das hier mal vor aus dem Lukas-Evangelium, jetzt Kapitel 12, Vers 33 und 34. Jesus sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, ist da abgeschnitten. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Ich glaube, wir müssen uns, wenn wir ernst nehmen wollen, was Jesus gesagt und getan hat und wie er gelebt hat, die Schärfe dieser Aufforderung einfach gefallen lassen. Und es auch stehen lassen, wenn wir darauf keine richtige Antwort haben. Und jedenfalls zu denen gehören, die noch nicht ihr ganzes Hab und Gut verkauft und an die Armen verteilt haben. Und es dürften ja die meisten von uns hier sein. Ich bin seit Jahrzehnten in Kirchen und Gemeinden unterwegs, habe über dieses Thema viele Predigten gehört, in denen mir dann erklärt wurde, warum das jetzt doch nicht unbedingt sein muss. Sind ganze Theologengenerationen für ausgebildet worden. Und ja, natürlich, nicht alle haben ihr Hab und Gut verkauft und sind auch nicht deswegen nicht zwingend von Jesus verdammt worden. Jesus war sehr gerne bei Maria und Martha und Lazarus. Die hatten ein Haus und da ging es auch großzügig zu. Jesus hat sich das scheinbar gerne gefallen lassen. Ganz berühmt ja auch die Geschichte, wo dann vor der Kreuzigung, eine Woche vorher etwa, Maria dann mit dieser kostbaren Narde kommt, mit diesem Parfüm oder mit dieser Salbe und sie zerbricht und Jesu Füße damit salbt und dann Jesus das Gleiche vorgehalten wird. Da sagen die Jünger, das hätte man für 300 Denare verkaufen und es den Armen geben können. Und Jesus sagt, naja, lass es mal für diesmal so sein. Die Armen habt ihr alle Zeit. Konrad Ferdinand Meyer, ein Dichter, hat daraus ein Gedicht gemacht und da endet das dann mit den Worten Jesu, wer liebt, verschwendet alle Zeit. Aber ihr merkt jetzt schon, ich bin schon auf der Schiene, ne? Des Wegerklärens. Obwohl das vielleicht wirklich eine ganz andere Situation war. Ja, im 1. Timotheusbrief 6 wird auch zu den Reichen gesagt, seid großzügig, verlasst euch nicht auf den Reichtum, die werden nicht aufgefordert, alles zu verkaufen. Aber es ändert nichts daran, dass es in der Botschaft von Jesus schon eine sehr prominente Rolle spielt. Im Matthäusevangelium sagt Jesus in den Seligpreisungen, selig sind die Armen im Geiste. Okay, im Geiste. Es geht also irgendwie um eine geistliche Dimension. Im Lukas-Evangelium steht aber einfach nur, selig sind die Armen, denn sie werden das Reich Gottes ererben. Es gibt diesen jungen Mann, der zu Jesus kommt, der alles getan hat und Jesus sagt zu ihm, eins fehlt dir, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Dazu war er nicht bereit. Und dann sagt Jesus dieses Wort, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Wenn ich mich von diesem Reich Gottes oft so weit entfernt fühle, welche Rolle spielt dafür die Tatsache des materiellen Besitzes und des Konsums in meinem Leben? Es gibt die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Und der reiche Mann hat eigentlich nichts falsch gemacht. Es wird nur berichtet, er hat eben sein ganzes Leben herrlich und in Freuden gelebt. Für Lazarus hatte er Brotkrumen übrig. Vielleicht hätte es ja ein bisschen mehr sein können. Aber am Ende ist der eine im Paradies und der andere im Hades. Und auch die Geschichte vom reichen Kornbauer, die ich schon erwähnt habe, spricht in die gleiche Richtung. Ich kann euch das heute nicht erklären. Und wir müssen uns das einfach gefallen lassen, dass wir einem Mann nachfolgen, der solche Sätze gesagt hat. Und der damit jedenfalls eins deutlich gemacht hat, Gott steht auf der Seite der Armen. Und da gehört auch die christliche Kirche und die christliche Gemeinschaft hin. Armut ist eine oft verdrängte Realität. Wir wollen es gerne vergessen. Und in Gemeinden wie diesen sieht man wenig Leute, die richtig arm sind. Ja, wer sich so einer Gemeinde anschließt, wer sein Leben mit Gott führt, bleibt in unserer Gesellschaft vielleicht auch nicht lange, jedenfalls nicht existenziell arm. Das ist auch wahr. Aber es ist auch eine Frage, wie offen wir als Gemeinde und als Gemeinschaft sind für Menschen, die auch einer anderen sozialen Schicht angehören. Armut macht krank. Wer in einem armen Umfeld lebt und sozioökonomisch schlecht gestellt ist, stirbt mehrere Jahre früher als jemand, bei dem das nicht der Fall ist. Armut macht häufig auch einsam in dieser Gesellschaft und Armut für Kinder und Kinderarmut ist auch in Deutschland ein riesiges Thema, zerstört Zukunftschancen. Und wenn ich auf Jesus blicke und seinen Predigten zuhöre und das ernst nehme, kann mir das jedenfalls nicht egal sein. Und deswegen ist es gut, sich zu fragen, wie gehe ich selbst mit diesem Thema um? Wie gehen wir als Gesellschaft, als Gemeinde mit dem Thema um? Und hier hören ja heute auch viele junge Leute zu. Überlegt euch das auch ganz genau. Und bitte seid vorsichtig damit, euch die Generation, die vor euch war, auch die christliche, einfach so zum Vorbild zu nehmen und zu denken, das passt schon so, wie die das gemacht haben, so ähnlich kann ich das auch machen. Bei allem Respekt, natürlich den Eltern gegenüber, will ich hier gar nicht in Frage stellen, aber bildet euch eure eigene Meinung, lest in der Bibel und überlegt euch, was es für euer Leben bedeutet und wie ihr mit diesem Thema Armut umgehen wollt. Und diesen Impuls möchte ich einfach auch mir selber geben und mich selbstkritisch fragen. Ich schließe das ab mit einem Hinweis auf den Jakobusbrief, in dem dieses Thema auch eine große Rolle spielt. Der Jakobusbrief richtet sich wahrscheinlich an eine ganz frühe Gruppe von Christen, die noch auch stark auch mit dem jüdischen Kultus verbunden waren. Und im Jakobusbrief kommt Jesus ganz selten vor. Fast gar nicht. Ganz am Anfang in der Begrüßung einmal, vielleicht am Ende ist von der Ankunft des Herrn die Rede. Aber an einer Stelle doch in Jakobus 2. Und meine Brüder und Schwestern, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. In manchen Übersetzungen steht da auch, habt den Glauben von Jesus Christus. Also glaubt wie Jesus. Und was heißt das für Jakobus, wie Jesus zu glauben? Es heißt, dass man soziale Unterschiede nicht hinnimmt. Und dann heißt es ein paar Verse später, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Für Jakobus bedeutet Glaube und ganz besonders der Glaube von Jesus und der Glaube an Jesus immer, dass etwas Konkretes passiert. Und ich bin allen dankbar hier in dieser Gemeinde, die sich in diesem Bereich an vielen Stellen engagieren. Es passiert viel in dieser Gemeinde. Manches bekommen wir mit, vieles bekommen wir auch gar nicht mit. Und das ist in Gottes Augen unendlich wertvoll. Wenn ihr Lust habt, diese Woche mal zu lesen, das wäre mein erster Lesetipp, lest mal den Jakobusbrief, einfach nur mit dieser Brille, mit dieser Lupe, was wird da über Reichtum und Armut gesagt, da werdet ihr sehr radikale, sehr klare Sätze finden und es ist immer wieder gut in einer Zeit, in der wir vom Konsumterror überflutet und immer auch alle beeinflusst sind, sich das als Gegengift immer wieder mal vor Augen zu führen. Das war so der erste Punkt. Mit Jesus sind wir immer auf der Seite der Armen. Zweites Thema: Vertrauen und Großzügigkeit. Und ich habe das schon gesagt, bei all dem, auch bei aller persönlichen Armut, die Jesus gelebt hat, ist es kein kärglicher, ärmlicher, kleinlicher oder belehrender Lebensstil, sondern ein Lebensstil, der geprägt war von ganz viel Vertrauen und ganz viel Großzügigkeit. Im Kapitel 6 des Lukas-Evangeliums sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Also das ist die volle Großzügigkeit Gottes, die Jesus hier ausruft. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß. Jesus hat immer gewusst, dass der Vater im Himmel, dieser himmlische Vater, ihn beschenkt und beschenken will und ihm alles gibt, was er braucht. Und er hat aus dieser Fülle geschöpft, auch mit seiner ganzen natürlich geistlichen Macht und seinem großen Glauben. Er hat Wasser in Wein verwandelt und es war nicht wenig, was er gegeben hat, es war viel. Er hat die Brote vermehrt und es blieb massenhaft übrig. Großzügigkeit und Vertrauen haben das Leben von Jesus geprägt und das ist das, was er uns auch zeigen und vermitteln möchte. Er hat gesprochen von den Raben, die nicht säen und ernten und die Gott versorgt, von den Spatzen, von den Lilien auf dem Feld, die schöner sind, was Aussehen betrifft, als Salomo in all seiner Pracht. Und er hat uns Mut gemacht zu bitten. Das ist auch so ein Bibelvers, über den ich mich schon als Kind gewundert habe, dass da einfach steht, wer bittet, wird empfangen. Und ich habe mich immer schon gedacht, na, wenn das so einfach wäre, ja. Wer bittet, wird empfangen. Aber ich muss zugeben, ich mache in meinem Leben doch immer häufiger auch die Erfahrung, wenn ich mal wirklich bitte, es ist erstaunlich, was dann auch tatsächlich passiert. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mich mehrere Tage lang mit irgendetwas herumquäle, was nicht so richtig klappen will oder was mir Sorgen macht. Und dann fange ich erst an, dafür zu beten und bin dann ganz überrascht, wenn Dinge plötzlich sich ändern oder in Bewegung kommen. Es ist erstaunlich, nach all den Jahren. Der himmlische Vater möchte uns. Perle, der Schatz, das bist du. Das sind wir als Gemeinde. Und es ist so interessant, dass Jesus sich hier in diesem zweiten Spruch mit einem Kaufmann vergleicht. Er knüpft immer an unser Leben. Wir sind alle irgendwie Kaufleute, wir sind alle von diesem Denken geprägt. Und Jesus sagt, okay, jetzt bin ich auch mal ein Kaufmann. Aber ich tue etwas, was kein vernünftiger Kaufmann tun kann. Nämlich alles in dieser Art und Weise auf eine Karte zu setzen, ist kein kaufmännisch vernünftiges Handeln in aller Regel. Er hört sozusagen auf, ein Kaufmann zu sein. Aber darin liegt die ganze Tiefe und die ganze Weite dieser Liebe. Und daraus resultiert eine Einladung, mit der ich jetzt Schluss mache. Und die steht in Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Und die fasst vieles zusammen, was wir jetzt über dieses Thema Geld und Konsum gehört und gedacht haben. Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Ich kann mir für Geld so viel kaufen, aber es wird am Ende nicht das sein, wovon ich innerlich geträumt habe. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Das Team kann schon mal wieder nach vorne kommen, gerne. Und ich möchte euch hier eben auf eins hinweisen. Das heißt nicht einfach, das gibt es umsonst, sondern was hier steht, ist kaufen ohne Geld. Kaufen ohne Geld. Warum wird das so ausgedrückt? Weil es eben nicht umsonst war, weil jemand schon den Preis dafür bezahlt hat. Und deswegen kann ich mich auf diese Einladung immer wieder einlassen, das ohne Geld zu kaufen, was in meinem Leben tatsächlich Tiefe und Sinn gibt und mich dann immer wieder neu herausfordern zu lassen durch den Lebensstil von Jesus und neu zu entdecken, was sich in meinem Leben verändert, wenn ich diese Art von Konsum und Materialismus beiseite lasse, die mir hier immer wieder in dieser Umgebung, in dieser Gesellschaft eingehämmert wird und zu Jesus selbst komme. Und diesen Jesus, den feiert ihr jetzt nochmal. Danke dafür.